Eine neue Folge She Drives Mobility. Schön, dass du wieder reinschaltest oder bist du vielleicht sogar das erste Mal da? Für dich kurz als Hinweis, ich mache diese Arbeit pro bono, will heißen, es bezahlt mir niemand, was ich hier so an Content produziere. Ich habe jetzt ein Steady-Profil unter dem Namen She Drives Mobility und ich werde auch auf der Website nochmal den Hinweis geben, wie man mir über PayPal Geld zukommen lassen kann. Das ist dieses PayPal.me/KatjaDiel. Weil ich natürlich gerade weiterhin keine Aufträge habe als Selbstständige und mich freue, wenn Menschen mir da ein bisschen Unterstützung für die Dinge, die sie über mich erfahren, leisten. Das bei Steady ist momentan so aufgebaut, dass du 5 Euro im Monat bezahlst. Du bekommst einmal die Woche von mir Post, wo ich ein bisschen was über den Mobilitätswandel schreibe. Das bekommen auch nur die Menschen, die das Abo bei mir absolvieren. Und ich freue mich sehr, den Kontakt über diese Quelle auch mit euch zu haben, weil ich erstmalig auch ein paar Gesichter kennenlernen durfte, die meine ganze Arbeit so sehen. Normalerweise ist das ja alles sehr anonym. Heute unterhalte ich mich mit Tobias Kremkau. Er ist bei St. Oberholz, einem Coworking-Unternehmen, tätig. Und wir haben uns vor Corona unterhalten, aber es ist fast ein bisschen ja visionär oder ich wollte schon sagen, ein bisschen Vorhersage, was er und wir zusammen besprechen, weil wir haben uns darüber unterhalten, was macht eigentlich das Coworking auf dem Land? Aktuell steht ja für 25% der Deutschen, die Arbeit haben, das Homeoffice an. Will heißen, ein Viertel der Deutschen ist gerade aufgrund von Corona zu Hause und versucht, in einem Raum, der wahrscheinlich sonst auch Kinderzimmer, Wohnzimmer, Lebensraum, mit dem Partner und Familie gefüllte Wohnung ist, auch auf jeden Fall gutes Arbeiten zu gewährleisten. Und Tobias und ich haben darüber gesprochen, schon vor Corona, dass es eigentlich wichtig wäre, auch gerade auf dem Land Spaces zu schaffen, damit die Leute weniger unterwegs sein müssen. Ich glaube, man kann viel mitnehmen aus den Dingen, die Tobias so vorantreibt, weil er sagt ganz klar, dass sein Schwerpunkt gerade nicht mehr in Berlin liegt, sondern eher dort, wo die Pendler und Pendlerinnen morgens ihre Reise antreten zum Arbeitsplatz. Ich finde es sehr spannend, was er für Insight liefert und ich hoffe, ihr habt viel Freude mit dieser Folge. Lasst uns gerne viele Sternchen da, bewertet uns, damit wir ein bisschen mehr Sichtbarkeit gewinnen. Nun aber viel Spaß mit der Folge und Tobias Kremkau. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von She Drives Mobility. Im Vorgespräch haben wir gerade so ein bisschen geklärt, dass ich mit den Folgen in 2020 mal den Blick auch auf Lösungen richten möchte. Also ich habe ja im letzten Jahr eher so ein bisschen in die Berufe geschaut, die Mobilität gestalten, habe viele Frauen, die schon Tolles machen, in verschiedenen Branchen vorgestellt. Und jetzt geht es eigentlich darum, vielleicht mal einen Schritt weiter auch zu gehen, was unser eigenes Mobilitätsverhalten angeht. Und da ist ja neben dem Mobilitätswandel auch New Work, dieses tolle Buzzword und neue Arbeitsformen so ein bisschen Thema von mir, weil ich glaube, dass Arbeit heute relativ viele Wege verursacht, die wir gar nicht so unbedingt hinterfragen, weil wir sie täglich tun und da im wahrsten Sinne des Wortes auch ein bisschen in Spurrillen hängen. Ich sitze hier, wie ich eben gelernt habe, frisch gebauten oder zumindest neu gebauten 5. Stock eines der St. Oberholze, ist das die Mehrzahl, ich weiß es gar nicht, mit dem Tobias zusammen auf jeden Fall, ein richtig cooler Raum. Ich würde vorschlagen, du stellst dich mal vor, wer du eigentlich bist und was du so tust hier in Berlin.
Willkommen im Oberholz. Wie der Plural ist, weiß ich auch noch gar nicht, muss ich zugeben. Aber da wir ein Wachstumsunternehmen sind, werden wir auch diese Frage vermutlich bald mal klären müssen. Mein Name ist Tobias Kremkau. Ich arbeite als Head of Coworking hier im St. Oberholz. Das bedeutet, ich bin für das operative Geschäft unserer Coworking Spaces zuständig.
Operatives Geschäft von Coworking Spaces. Also bist du der Hausmeister im besten Sinne oder was muss man sich darunter vorstellen?
Sehr lange war man gefühlt alles. Gerade als wir zwei Spaces hatten, da die Aufgabe, die dir vor die Füße fällt, die erledigst du. So, jetzt sind es inzwischen 4 Häuser und allein im nächsten Jahr kommen 6 dazu. Das heißt, wir haben uns in diesem Jahr vorbereitet, neue Strukturen gegeben, neue Rollen definiert, auch um Klarheit zu haben, wer was tut und leiten jetzt neue Prozesse daraus ab. Es werden Kolleginnen eingestellt, weil ich halt nicht mehr jedes Taschentuch aufheben kann, was rumliegt sozusagen und mich auch nicht um jedes einzelne Belang von unseren Mitgliedern persönlich kümmern kann. kann. Das heißt ganz normal, aber als ich hier vor über 4 Jahren anfing, da bestand das Coworking-Team aus mir. Da war das eine Person. Natürlich gab es damals schon Kollegen im Café, die auch gewisse Aufgaben abgenommen haben und einen Hausmeister gab es auch. Aber es war spannend zu sehen, wie das so gewachsen ist und wir jetzt auch ein Team sind. Also allein im Coworking hier in Mitte arbeiten, glaube ich, gerade 7 Leute und insgesamt sind wir sicher 20 Leute im Coworking, 60 im ganzen Unternehmen. Wir haben ein ganz schönes Wachstum im letzten Jahr hingelegt und müssen weiter wachsen.
Das wird ja jetzt vielleicht den einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch ein bisschen wundern, dass man da immer noch wachsen kann und dass ihr euch vor allen Dingen ja mehr als verdoppeln werdet. Also wie geht ihr zum einen vor, um neue Standorte zu finden, aber woher kommt das Wachstum? Also in Berlin hat man ja ein bisschen das Gefühl, es ist an jeder Ecke ein Coworking-Space. Also was zeichnet euch so ein bisschen aus im Vergleich zu anderen vielleicht auch?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall das Konzept. Wir machen 2 Sachen anders als der Rest des Marktes. Und aber ich möchte erwähnen, dieser Markt ist unglaublich klein. Ja. Also was man unter Shared Workspace Market versteht, und da sind Coworking Spaces drin, aber auch Service Offices und Business Center, macht vom Berliner Büroimmobilienmarkt erst 2% aus. Das heißt, wir wachsen, weil wir klein sind. Wir müssen noch unseren Kuchenstück quasi uns erarbeiten. Was uns unterscheidet ist, und das, wenn man das St. Oberts einmal besucht hat, ist, wir denken Coworking vom Café aus. Das heißt, Cafés sind immer die Eingangsbereiche, die Lobbys unserer Coworking Spaces. Darauf bauen wir dann die klassischen Coworking-Produkte auf, wie Private Office, Meeting Room und Einzelmitgliedschaften. Und das Zweite, was uns aber unterscheidet, ist, das sieht man von außen nicht und deshalb kommt auch keiner. Das lernt man erst zu schätzen, wenn man hier ist und das vermisst man, wenn man wieder weg ist. Der Raum ist nicht unser Produkt. Es ist eigentlich diese Kultur des Miteinanders. Dafür kommt niemand. Man kommt, wenn man einen Teamraum braucht oder ein paar Arbeitsplätze, aber innerhalb der Mitgliedschaft lernt man das schätzen und wir sehen das an Mitgliedern, die gegangen sind oder auch Teams aus Unternehmen, die quasi belohnt wurden mit eigenen Büroflächen. Und dann zu uns zurückkommen und sagen, die Community fehlt, der Austausch, die Inspiration, weil sie jetzt auf einmal in einem größeren Büro für sich alleine sitzen. Und das sind Erfahrungswerte, das muss man sich erarbeiten, das kann ich zwar allen vorher erklären, wie das hier passieren wird, aber das glaubt kein Mensch, bis er oder sie es erlebt hat.
Was macht ihr da? Also das ist ja genau das, was ich auch teilweise beobachte, dass eigentlich, und da nenne ich jetzt auch keine Namen, aber eigentlich viele Coworking Spaces einfach nur Working Spaces sind. Will heißen, man kriegt einen Schreibtisch und kann da auch gut arbeiten in einer guten Atmosphäre, die so ein bisschen, ich sage mal liederlich, gute Zeiten, schlechte Zeiten imitiert. Also man kommt sich vor wie so einer coolen Kulisse, aber eigentlich sitzen alle da mit ihren Kopfhörern und das Co von Working ist irgendwie weg. Also wie inspiriert ihr Leute, dass der Mensch an sich sucht ja nicht unbedingt von sich aus den Kontakt. Also wie helft ihr da vielleicht als Katalysator auch?
Wir sind ansprechbar und es sind oft die kleinen Sachen, die es ausmachen. Das kann, wenn du dieses Kulissenartige ansprichst, schon mit den Räumlichkeiten anfangen. Also im St. Oberts ist quasi kein Strich an der Wand und kein Möbelstück sinnlos oder ohne eine Geschichte. Das heißt, es ist vielleicht ein Effekt, dass man authentischer wirkt, wenn man sich auch mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat. Also ich könnte dir genau jetzt die Farbgestaltung in diesem Raum erklären und warum, und wie sie psychologisch auf uns wirkt, auch wenn man das nicht bewusst mitbekommt. Es ist aber auch für die Leute da zu sein. Und wir geben zum Beispiel auch Tipps, wie man sich hier verhält. Also man muss sagen, so bis 2015 kamen die Klischees der Coworking-Welt, die Freelancer und die Startups. Denen musste man das nicht erklären. Die waren hier gefühlt zu Hause. Aber wir haben seit 2015, dass immer mehr Unternehmen Festangestellte in Teams herschicken. Das heißt, Menschen, die sich nicht ausgesucht haben, hier zu sein, für die es entschieden wurde. Und es kann sein, dass dann das St. Oberholz nicht der richtige Coworking-Space für sie ist, für sie persönlich. Nicht, dass es schlecht ist. Und was wir ihnen sagen, sind kleine Sachen wie: Lasst einmal die Tür offen. Wenn ihr jemanden auf dem Flur oder am Treppenhaus trifft, fragt ihr, wie es der Person geht. Trefft ihr jemanden am Drucker oder der Kaffeemaschine, fragt ihr, woran sie in der letzten Stunde gearbeitet hat. Und damit fremden Menschen auch zuerst. Aber nach einem halben Jahr haben diese Leute, ich sag mal, ihre alte Unternehmenskultur ausgeschwitzt und haben sich viel besser hier akklimatisiert und kommen viel besser rein. Und dann macht man klassische Formate, man schafft Anlässe, dass Menschen sich treffen, wie zusammen frühstücken, zusammen Mittagessen. Das ist ja auch keine Unterhaltung hier. Es muss immer noch fokussiertes Arbeiten möglich sein. Und wir haben auch introvertierte Mitglieder. Wir haben einmal eine Veranstaltung für introvertierte Coworking-Mitglieder gemacht und da kamen so 15 Leute, glaube ich. Und das heißt, als wir sie gerufen haben, kamen sie und haben uns auch über Strategien unterhalten, wie kann man sich als introvertierter Mensch in so einem community-orientierten Raum eigentlich wohlfühlen.
Und du hast jetzt gerade angesprochen, ein halbes Jahr, da hast du ja so ein bisschen angetickt, dass das auch Firmen sind, die wirklich ein relativ starkes Bekenntnis zu euch als externen Standort ja dann geben. Und dass man aber auch anscheinend das Gefühl hat, dass es okay, dass es erstmal, wie du schön gesagt hast, ausgeschwitzt werden muss. Wie reagieren die Menschen am Anfang? Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal wie so eine Strafversetzung auch wirken kann oder wie auch immer. Weil immer, wenn man mit Menschen was macht, dann da fragen sie das ja vielleicht auch. Und wie agieren die Teams auch in sich? Also das sind ja nicht nur Einzelpersonen, die dann stattfinden, sondern es ist ja eine Gruppe, die aus einem Unternehmen zu euch kommt. Was habt ihr da für Erfahrungswerte, was es mit denen macht?
Also wir haben in der Außenwahrnehmung können wir es sehr gut sagen. In der Innenwahrnehmung, muss ich zugeben, habe ich noch nichts gehört. Da kenne ich Geschichten aus anderen Coworking Spaces, die einem wirklich erschrecken. Wir sehen das an Kleinigkeiten. Zum Beispiel, da man ja durch unsere Cafés in die Coworking Spaces kommt. Eine festangestellte Person, die nicht ausgesucht hat, hier zu sein, die grüßt am Anfang nicht unsere Baristi. Und das sind gefühlt die wichtigsten Menschen hier im Haus, weil die machen ja dann Kaffee. Es gibt in den Ebenen so Küchen, wo man sich halt auch selber bedienen kann. Und wenn da die Kaffeedose alle ist, dann hat bisher klassisches Mitglied eines Coworking Spaces diese Kaffeedose genommen, ist runter ins Café gegangen, hat gesagt, hey, bitte einmal auffüllen für den dritten Stock. So festangestellte Personen haben mir ungelogen E-Mails geschrieben, die Kaffeedose ist alle. Wo ich dann dachte, das sind erwachsene Menschen, die können nicht so hilflos sein. Aber die wollen nicht. Ja? Die beschweren sich über die Rollos, die hätten das gern anders, dem passt das nicht. Das ist nur am Anfang so, das ist ein bisschen Genörge und ich verstehe die Menschen, woher das kommt. Mhm. Das hat erstmal nichts direkt mit uns zu tun und ich bin nur eine Projektionsfläche für sie. Aber wir versuchen den Leuten auch klarzumachen, wir sind in einer gewissen Form natürlich ein Dienstleister, aber wir sind nicht für sie Servicepersonal. Wir wollen auch respektvoll und auf Augenhöhe behandelt werden. Und das ist etwas, was ich auch meinem Team mitgehe, dass sie sich nicht alles gefallen lassen sollen. Dass beide Parteien sind erwachsene Menschen und sollen miteinander vernünftig reden. Und aus anderen Coworking Spaces, mir hat gerade ein Coworking Space Inhaber aus Stuttgart erzählt, er hatte auch ein Team eines großen Unternehmens und das hat darauf bestanden, dass die Community Manager den Kaffee an den Tisch bringt und die Kaffeetassen auffüllt. Dann hat sie sich verweigert und dann hat das ganze Team, das waren, ich glaube, 20 erwachsene Menschen eines Automobilherstellers, mit ihren Kaffeetassen auf den Tisch geklopft, bis sie ihren Willen bekommen haben. Dann musste der Abteilungsleiter gerufen werden, um mal die Leute wieder an Ordnung zu rufen. Ich dachte, krass, sowas ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber es zeigt genau diese Reibung, wenn Leute auch quasi nicht in diesem Prozess vielleicht integriert worden. Das kann ich jetzt nur vermuten, das weiß ich nicht. Aber oft erlebe ich so, irgendjemand entscheidet, wir schicken jetzt ein Team ins Oberhaus. Die Provokation kann auch beabsichtigt sein. Das gehört vielleicht auch zum Kulturwandel dazu. Aber es schafft erstmal Reibung. Am Ende sind alle sehr happy und wir erleben dann, dass also ein Innovation-Team wurde zum Beispiel, wie ich schon erklärt habe, mit einem eigenen Büro belohnt. Und dann saßen die bei uns am Ende im Café wieder und haben das vermisst. Und das war am Anfang ein etwas komplizierterer Kunde, ja. Aber nur Erfahrungen bringen einen dazu, sein Verhalten zu ändern. Und ich glaube, Raum ist sehr wichtig. Raum prägt einen, auch was in dem Raum passiert. Also ein paar Tische und Stühle kann jeder in den Raum stellen. Das ist es gar nicht. Es geht eher darum, wie wird man gegrüßt? Ja? Fragt einen auch mal jemanden, wie es geht und wartet auch die Antwort ab. Ja?
Das Wagnis ist natürlich auch, wenn du in fremde Räume gehst und in St. Oberholz, der ganze Status ist weg. Du hattest vielleicht ein Einzelbüro, die Leute wussten, du bist Abteilungsleiter, ich weiß es jetzt nicht. Das ist ja auf einmal weggewischt und dann bist ja nur noch du da. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ja auch Zeit braucht, in so einem Team das wieder anders aufzubauen. Habt ihr da auch Erfahrungen?
Derartiges drückt ja aber auch sehr gut die Kultur des Unternehmens aus. Mhm. Also wir hatten sehr früh zwei faszinierende Dinge festgestellt. Im offenen Bereich bei den Einzelmitgliedern gab es immer schon mehr Frauen als Männer. Und unsere Mitgliederstruktur war auch eher so 35 bis 55. Also hier sitzen nicht die jungen Startup-Kids, hier sitzen Leute, die lang genug, ich sag mal, in der alten Arbeitswelt waren, um zu wissen, was sie jetzt wollen und nicht mehr das Alte. Und warum es auf Frauen sind, dazu kenne ich jetzt noch keine tiefergehende Analyse, aber es gab von einer Microsoft-Studie aus der Schweiz eine These, dass gerade Frauen in Führungspositionen ortsunabhängige Arbeit bevorzugen, weil sie dann nur noch Ergebnisse in das Unternehmen schicken und nicht mehr vor Ort auf äußere Sachen, auf Klischees reduziert werden in der Wahrnehmung. Und andererseits sehe ich dann Männer, wenn wir hier so Firmenbesuch haben und mit den Rundgängen machen, man redet mit denen über ortsunabhängige Arbeit, über neue Arbeit, über Motivation, was möchte ich wirklich, wirklich tun. Und dann kommt eine Frage am Ende, wie kann ich Karriere machen, wenn mein Chef mich nicht sieht? Und das ist eine sehr ehrliche Frage und es sagt halt aus, in diesem Unternehmen mache ich nur Karriere, wenn ich sichtbar bin. Und das muss sich ändern. Man muss auch etwas sozial mitgestalten, weil man darf nicht unterschätzen, wie wichtig ein Flurfunk auch in einem Büro ist. Ja? Die Leute dürfen sich nicht abgeschnitten und nicht weggeschickt in die Diaspora geschickt fühlen. Das ist dann aber Aufgabe dieses Unternehmen. Da muss ich sagen, machen wir die ersten Schritte. Kulturwandel können wir vielleicht anstoßen, ist aber jetzt nicht das Thema, was wir begleiten. Wir haben auch ein Projekt- und Beratungsteam und wir kooperieren aber dann mit anderen Agenturen, die Kulturwandel machen und würden eine Vernetzung organisieren.
Und ich verfolge dich und deine Arbeit ja auch bei Twitter. Da kriegt man ja immer auch nebenher mit. Du bist viel auch unterwegs in dieser Thematik. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein bisschen höher steigen mit unserem Helikopter und du so auf diese ganze Landschaft erstmal vielleicht in Deutschland blickst, da gab es ja einen Hype, finde ich, von diesem Thema. Es ist ein bisschen abgeschwächt und jetzt kommt irgendwie was anderes wieder, was sich ja auch bewusst, du hast den Begriff auch mobiles Arbeiten, also gar nicht mehr dieses Coworking so Stress oder Homeoffice, weil das sind, glaube ich, auch Begriffe, bei dem Homeoffice denkt man immer, da machen Leute eh die Wäsche und keine Ahnung was, also 1000 Sachen im Haushalt und Kinder erziehen. Und bei Coworking, das ist, glaube ich, auch ein bisschen verbrannter Begriff, weil das einfach nicht funktioniert hat in der ersten Phase vielleicht. Also wenn du jetzt so auf die Trends guckst, wenn du auch auf den bei mir so wichtigen Part Mobilität guckst, was passiert da gerade? Welche Dinge geschehen gerade in Deutschland in der Richtung?
Man muss sagen, dass Arbeit dezentraler und auch vernetzter organisiert wird, als das in der Vergangenheit stattfand. Und das nimmt zu. Aber es ist heute schon Realität. Und in der politischen Debatte sind wir gerade mal beim Homeoffice angekommen. Das ist erstmal per se kein schlechter Ort der ortsunabhängigen Arbeit, aber individuell muss das nicht funktionieren. Also ich bin auch der Typ, der sich zu Hause nicht konzentrieren kann, der dann sogar eher mal den Abwasch oder die Schmutzwäsche macht. Und dann gibt es Leute, die können das total gut. Das heißt, wir haben eigentlich eher eine Gleichzeitigkeit an Lösungen, diskutieren aber gerade nur einen einzigen Lösungsweg. Darf ich zu Hause bleiben oder nicht? Und das halte ich für viel zu verkürzt. Ich finde, man muss den Leuten selber gestatten, von wo sie arbeiten wollen. Das wissen die meisten auch noch nicht. Und sie finden es aber erst heraus, wenn sie rausgehen. Und ich sage ja auch, der St. Oberholz kann für einen falsch sein. Wenn jemand hier Mitglied werden will, ist meine Empfehlung, schau dir bitte noch 2, 3 andere Spaces an. Dann hast du ein viel besseres Bauchgefühl, was du brauchst, was du möchtest. Ja? Wir sind jetzt hier gerade in einem sehr modernen Bau. Es gibt Leute, die arbeiten nur am Rosenthaler Platz, wo wir einen sehr historischen Bau haben, mit Stuck. Andere sagen, dort macht aber genau das sie etwas kürre. Die lieben eher den Sichtbeton hier. Beide sind keine schlechten Lösungen, aber sie werden unterschiedlich von Individuen wahrgenommen sozusagen. Und wir sehen, dass das zunimmt. Dass oft sind Treiber, der größte Treiber ist gerade der vermeintliche Fachkräftemangel. Unternehmen setzen sich mit anderen Lösungen auseinander aus purer Not. Ja. Das heißt, vielleicht kriege ich die Leute nicht mehr überzeugt zu kommen oder sie wollen aus anderen Gründen nicht, sie sind wertegetriebene, sie wollen sich eher auf die Familie konzentrieren, als jeden Tag 2 Stunden im Verkehr zu stecken. Das heißt, auf einmal sehen wir, es gibt andere Konzepte. Die Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg hat letzten Monat eine Betriebsvereinbarung mit den Angestellten geschlossen, wo mobiles Arbeiten als Option angeboten wird. Ja. Das könnte für brandenburgische Unternehmen vorbildhaft sein, dass so ein Unternehmen, so ich glaube, die sind öffentlich, mal jetzt vorangeschritten ist, um solche Konzepte auch sichtbarer zu machen. Wir stecken aber in den Anfängen. Also noch ist es einzelne Leute, die Positionen erreicht haben, das selber entscheiden zu können oder die wissen, dass sie das wollen und in Verhandlungen darauf bestehen, die setzen sowas durch. Dass wir aber komplett ortsunabhängig arbeitende Teams sehen, da ist, glaube ich, also in den USA macht das gerade so 14% schon der Unternehmen aus. Für Deutschland kenne ich keine Zahlen, aber es wird viel, viel weniger sein. Wir sehen aber eher einen größeren Teil, so um die 40%, das schon in Deutschland, die ortsunabhängige Arbeitsoptionen wie das Homeoffice ermöglichen. Und dann heißt es aber nicht, dass es angenommen wird, weil es ist auch eine kulturelle Frage. Ja? Wäre ich schräg angeguckt, weil ich jetzt zu Hause arbeite? Manchmal sind es technische Komponenten. Ich habe jetzt auch schon Unternehmen erlebt, die das machen wollen und dann festgestellt haben, sie haben aber gar keine mobilen Arbeitsgeräte. Das heißt, die Belegschaft muss erstmal neu ausgerüstet werden. Da ist der Wille da, aber die Technik noch nicht vorhanden, zumindest soweit ist die Technik dann doch schon. Ich finde, wir sind wirklich in den absoluten Anfängen dieser Entwicklung. So lange es Laptops und WLAN jetzt auch schon gibt, das kommt jetzt gefühlt erst an. Und das muss auch von den Menschen eingefordert werden. Und da erlebe ich oft, die sind sich der Möglichkeiten gar nicht bewusst. Also ich habe diese wunderschöne Anekdote, ich habe vor 2 Jahren eine Gruppe von Bürgerinnen im Auftrag des Bundesforschungsministeriums ein Wochenende begleitet. Die waren nach dem Schlüssel eingeladen und damit es repräsentativ ist. Und die Frage war, wie stellen sich die Arbeitswelt 2035 vor? Und ich habe das Wochenende mit dieser Frage begonnen und die Menschen haben mir alle Sachen aufgezählt, die sich für 2035 wünschen, die es heute schon gibt, aber sie wussten es nicht. Und genau das ist der Wissensstand. Ja. Also es gibt heute Menschen, die zum ersten Mal WhatsApp und Skype benutzen, wo andere sagen, hey, das ICQ habe ich schon vor 25 Jahren gehabt. Ja. Aber man darf nicht vergessen, dass es immer noch so eine gefühlte Stufe 0 bei allen Sachen gibt. Egal, wo man persönlich steht, es gibt Leute, die kennen das einfach noch nicht.
Und viele tun es ja auch ab als so einen urbanen Lifestyle. Also, dass das etwas ist, was in den Städten funktioniert. Wenn man ehrlich ist, ist natürlich manchmal auch, du hast Brandenburg genannt, auch manchmal einfach stumpf kein Handynetz da. Oder also es sind ja teilweise in Deutschland auch Situationen, wo man einfach sich in jedem afrikanischen Land wahrscheinlich besser versorgt fühlt mit WLAN und Ähnlichem. Aber wenn du jetzt den urbanen Raum mal verlässt mit dieser Idee, ihr selber habt ja auch ein Experiment gemacht, versucht, ländlichen Raum einzubinden. Wie ist da euer Fazit so gewesen? Was waren so, wie man auf Neudeutsch sagt, die Learnings? Also ihr habt ja, glaube ich, schon den Geist, auch mal andere Sachen auszuprobieren. Es darf dann vielleicht auch sogar ein Fail geben, aber ihr macht es mal. Wie war da so eure Resonanz darauf?
Ja, wir haben diesen Sommer von April bis Oktober ein, wir haben es Retreat Space genannt, im Norden von Berlin, die Wärmühle Biesenthal. Die war von Anfang an auf diesen Zeitraum festgelegt, weil es vor Ort keine winterfesten Übernachtungsmöglichkeiten gab. Das heißt, wir mussten jetzt auch erstmal stoppen. Und warum Retreat Space oder was ist das? Das ist an sich ein Produkt, wo Unternehmen sich Räume außerhalb meist in der Natur mieten, um dann mal ein paar Tage für Workshops für sich zu sein. Warum haben wir das gewählt? Coworking funktioniert als Geschäftsmodell im ländlichen Raum einfach noch nicht. Der Bedarf ist da, manchmal bewusst, manchmal noch unbewusst, manchmal muss man die Nachfrage wecken. Und unser Plan war folgender und den würden wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren noch angehen. Also wir suchen sogar aktiv Immobilien in diesem Bereich. Das Retreat-Produkt funktioniert jetzt im Umland von Berlin, sofort. Unternehmen wollen raus, zahlen dafür gutes Geld und man muss sie draußen betreuen. Dadurch schafft man Anlässe, dass man eigenes Personal vor Ort hat. Dadurch können Räume auf einmal, ohne dass sie sich sofort durch ein weiteres Produkt, vielleicht Coworking, tragen müssen, geöffnet werden. Coworking kann sichtbar gemacht werden, erlebt werden und vielleicht dann auch besser nachgefragt werden. Und wir haben gesagt Retreat, dann haben wir am Wochenende ein Pop-up-Café im Wald gemacht, in dem alten Sacklager dieser Wärmühle. Und es war faszinierend zu sehen, wie viele Gäste wir dort hatten, Wanderer und Radfahrerinnen. Die Tageseinnahmen haben manchmal die Tageseinnahmen des Cafés in Frankfurt-Oder auf der Hauptstraße übertroffen. Also da kommt man wieder an den Schnittpunkt Tourismus. Ja. Es lohnt sich dann in einem touristischen Gebiet, wo sich viele Berlinerinnen am Wochenende aufhalten, auch ein durchaus urbanes Angebot wie ein Flat White anzubieten oder ein Cappuccino einfach. Und das dritte Produkt, in dem wir zwei Produkte haben, die Wirtschaft wirklich funktionieren und dafür sorgen, dass wir vor Ort Infrastruktur aktiv betreiben, das wäre dann Coworking gewesen. Und das hat auch teilweise schon geklappt, aber noch ist dieser ländliche Raum, wir sind halt ungefähr 5000 Einwohnerinnen, viel zu klein. Wir sind inzwischen an einer Stufe, wo man in Vorstädte, wir öffnen im April 2020 in Babelsberg ein Space, oder in mittelgroßen bis kleinen Städten in der Peripherie. Wir haben vor etwas über einem Jahr in Frankfurt-Oder ein Coworking Space eröffnet. Da kann man hingehen, da funktioniert es. Man muss es aber vorleben. Und da ist das Block O in Frankfurt-Oder, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel. Wir konnten das nur machen aufgrund einer Zusammenarbeit mit der Sparda Bank. Das hat das wirtschaftliche Risiko besser verteilt und auch sehr von unseren Schultern genommen. Coworking funktioniert in Frankfurt-Oder, was niemand vorher geglaubt hat. Aber es hat länger gedauert, als wenn wir ein Space in Berlin gemacht haben. Also das sind jetzt ganz grob. In Berlin ist so ein Coworking Space nach 6 Wochen voll. Das unternehmerische Risiko ist überschaubar, bis das Space Gewinn macht. Frankfurt-Oder ist das Space auch voll, aber es hat 8 Monate gedauert, bis wir in dem wirtschaftlichen Bereich waren, also das Coworking-Geschäft, und 14 Monate, bis wir jetzt in dem Sinne voll waren. Und das sind die Unterschiede. Und das geht deshalb nur durch einen Partner. Wir als Einzelne Space konnten das deshalb nur mit einem Partner machen. Bei der Analyse habe ich damals gesagt, in Frankfurt-Oder funktionieren 4 Coworking-Spaces. Als alle uns erzählt haben, das klappt nie. Es gibt inzwischen ein zweites, ein drittes wird gebaut. Also wir haben ein Ventil geöffnet. Und das war aber das Faszinierende. Kein Mensch hat dann nach Coworking gefragt. Aber jetzt, wo sie das Space sehen, wo sie verstehen, wie sie es nutzen, sind die Pendlerinnen bei uns geblieben. Die Selbstständigen treffen ihre Kunden dort und nicht mehr bei sich zu Hause. Aber man musste erst das Angebot schaffen, um Nachfrage zu erzeugen. Und das ist für Unternehmerinnen immer schwer. Ja.
Und wenn du jetzt mal auf eure Kunden guckst, die von bestimmten Firmen hier bei euch vor Ort sind, also an wem hängt es denn jetzt? Du hast einmal gesagt, es muss gefordert werden. Aber es braucht ja auch eine Führung, die das erlaubt. Also wie nimmst du das wahr? Ist das, ich denke, das ist beides wichtig, aber was sind da für Parameter, die du beobachtet hast aus deiner vierjährigen Erfahrung jetzt?
Ich glaube, diese Erlaubniskultur, die wir in deutschen Unternehmen haben, das ist der Knackpunkt. Coworking Spaces im ländlichen Raum, von der Kleinstadt bis vielleicht teilweise auf sogar dörfliche Strukturen, kann wirtschaftlich funktionieren, wenn es durch die großen Unternehmen, deren Mitarbeiterinnen jeden Tag in die Großstädte reinpendeln, gefördert werden. Also ich nehme jetzt nur ein Beispiel, das ist kein Kunde von uns und ich weiß auch nichts Genaues über das Unternehmen, aber der größte Arbeitgeber in Berlin ist Siemens. Wir haben etwas über 10.000 Einwohnerinnen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Nauen, 14.000 Einwohner. Dort würde ich kein Coworking Space machen. Das ist zu schwer wirtschaftlich zu tragen, zumindest für uns als Unternehmen. Eine Einzelperson könnte das da vielleicht schon zum Laufen bekommen. Wenn jetzt aber Siemens sagt, aha, es leben aber 400 Mitarbeiterinnen von mir in Nauen und die pendeln jeden Tag eine Dreiviertelstunde nach Berlin rein, dann würde ich Siemens sagen, na dann lass uns da ein Coworking Space mit 200 Arbeitsplätzen schaffen. Alle 400 sind sowieso nie da. Ein paar müssen in die Zentrale. Ein paar werden im Urlaub sein, ein paar werden krank sein, ein paar werden Außentermine haben. Und schon müssen deine Mitarbeiterinnen, liebe Siemens, nur noch an 3 oder 4 Tagen die Woche reinfahren oder nur an 2. Und zwar, und damit sind wir wieder beim Wandel der Arbeit, wenn sie Mitarbeiterinnen treffen, Kollegen, wenn es um Zusammenarbeit geht. Weil alles, was ich nicht mit anderen besprechen oder organisieren muss, kann ich ja auch von woanders machen. Das ermöglicht uns heute eigentlich ortsunabhängige Arbeit. Es wird trotzdem das persönliche Treffen brauchen. Aber ich muss, und das bedeutet auch, ich brauche andere Räume, ich muss mit meinen Kolleginnen auch mal zusammenkommen können, um kreativ zu arbeiten. Und dann brauche ich nicht den langen Flur mit den Einzelbüros, dann brauche ich Räume für Zusammenarbeit. Und so verändert sich auch das Büro als Ort.
Hast du denn aus deiner Tätigkeit und dadurch, dass du ja relativ viel unterwegs bist, vielleicht auch konkrete Beispiele? Also gibt es Firmen, die da schon auch vielleicht international, ich weiß jetzt nicht, ob es in Deutschland sowas schon gibt, aber wo du sagst, wow, das ist genau das Richtige. Es gibt ja auch so Sachen, das ist wieder ein anderes Thema, aber so Co-Dorf, also wo man auch so ganz von vorne auch nochmal wieder anders denkt, was Zusammenleben und Arbeiten angeht. Also welche Projekte haben dich in letzter Zeit beeindruckt und wo, vielleicht auch so jetzt gegen Ende des Gesprächs, wo siehst du die Vision von euch auch? Wie werdet ihr euch entwickeln?
Also Projekte wie das Co-Dorf gehen ja von dem anderen Pol, wie man leben möchte. Und ich glaube aber, wie wir arbeiten und wie man lebt, kann man nicht voneinander trennen. Beides ist von den gleichen Werten einer Persönlichkeit, einer Person beeinflusst. Na, wir haben schon vor ein paar Jahren gesehen, wie Microsoft Deutschland den Vertrauensarbeitsplatz eingeführt hat. Menschen konnten sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Sprich, sie konnten, was weiß ich, war bei Microsoft München angestellt, also konnte ich auch nach Hamburg ziehen, weil mir die Stadt lieber ist. Und dann gab es die Regel, einmal im Monat muss ich mein Team physisch treffen. Das ist ein gutes Vorbild. Jetzt ist Microsoft ein internationales Unternehmen, das haben die sicher schon woanders, vor allem in den USA, auch erprobt. Es gibt gerade ein Projekt, BASF in Ludwigshafen, das ist das gegenüber von Mannheim, ja, gut. Westdeutschland war jetzt nie meine Stärke in Geografie.
Ich habe gar keine Stärke in Geografie, von daher.
Ludwigshafen, da sitzen die. So, die haben einen Inkubator und innerhalb dieses Inkubators haben drei BASF-Mitarbeiterinnen jetzt ein Startup gegründet. 1000 Satellites. Ihr Plan ist es, quasi gefühlt 1000 Satelliten rund um Ludwigshafen und Mannheim zu schaffen. Kleine Coworking Spaces auf Dörfern für Mitarbeiterinnen von BASF, dass sie nicht jeden Tag reinpendeln müssen. Das Projekt wird jetzt, glaube ich, 2 Jahre durch den Inkubator gefördert. Und das zeigt A, wir sind am Anfang. B, es wird aber aktiv drüber nachgedacht. Und wenn, also dieses Projekt finde ich von der Idee sehr gut. Richtig, in der Umsetzung ist noch nicht viel. Also viele Unternehmen bieten halt das schon an. Und dann ist es oft halt noch, um Leute zu überzeugen, für sich zu arbeiten. Also ich habe von einer Werbeagentur neulich gehört, in der Altmark, da ist eine Mitarbeiterin aus privaten Gründen in den Schwarzwald gezogen. Um sie aber weiter in das Arbeitskraft zu halten, hat man gesagt, gut, zieh in den Schwarzwald, arbeite dann von dort. Hauptsache, wir verlieren dich nicht. Ja. Es gibt eine Softwarefirma, Talents, ich glaube, die sitzen eigentlich in Frankfurt am Main, aber ich habe sie in Hamburg kennengelernt. Zwei der Hamburg, die haben sich dort mit Coworking beschäftigt, um Freelancer aus dem Netzwerk näher an den eigenen Teams zu haben. Aber während wir dort waren, passierte Folgendes. Zwei der wichtigsten Mitarbeiterinnen wollten zurück in die Heimat ziehen, nach Görlitz. Und dann hatten wir kurz mit dem Chef gesprochen, und wollen wir jetzt einen Coworking Space in Görlitz machen? Soweit kam es da nicht, aber Talents hat für die beiden ein Büro in Görlitz aufgemacht, um sie zu halten und wieder ihre privaten Vorstellungen, wo sie leben wollen, zu ermöglichen. Das heißt, das fand ich im Kleinen eine sehr schöne Geschichte. Und ja, also noch einmal, wir sind am Anfang und ich glaube, dass Coworking wird seine gesellschaftliche Relevanz im ländlichen Raum beweisen. Es ist total cool, einen Coworking Space hier in Berlin Mitte zu machen. Aber es ist nicht sehr schwer. Und was weiß ich, nach 2, 3 Jahren hat man den Trick raus. Und dann fragt man sich, warum mache ich eigentlich diese Arbeit? Und ich merke bei solchen Projekten, wie zum Beispiel in Frankfurt-Oder, dass wir den Menschen dort viel mehr helfen, indem wir diesen inklusiven Raum geschaffen haben. Und da gibt es wirklich wunderschöne, sehr persönliche Geschichten, wo Leute uns erzählt haben, wie das Space ihr Leben verändert hat. Die haben ihre Mitgliedschaftsgebühr von 99 Euro netto bezahlt, an denen sind wir nicht reich geworden. Aber ich weiß, warum ich jeden Morgen aufstehe und das mache, weil ich weiß, was das für eine Geschichte ist. Und deshalb wollen wir rausgehen. Und ja, je nachdem, wie man auf Deutschland schaut, kann man sagen, bis zu 70% der Menschen leben in ländlichen Räumen. Das ist nicht das Dorf, das ist auch die Kleinstadt, die vom ländlichen Raum umgeben ist. Aber da ist das Potenzial, da muss ich Angebote schaffen. Und da müssen auch wir noch herausfinden, wie kriegen wir es wirtschaftlich dahin. Ich glaube, daran werden wir in den nächsten Jahren sehr intensiv arbeiten mit einzelnen Projekten. Und dann aber auch berührt das Themen, allein die Mobilität, man kann Pendlerverkehr verhindern, das spart CO2-Emissionen. Es gab, und das vielleicht als letzte Geschichte, es gibt eine Schweizer Coworking-Genossenschaft, Village Offices, die quasi Kommunen beraten, wie sie Coworking-Büros machen, damit Leute nicht pendeln. Schweiz ist ja gefühlt überall ein ländlicher Raum und doch ist alles nicht weit von Zürich und Bern entfernt. Die haben der UNO 2017 einen Brief geschrieben und haben gesagt, liebe UNO, du hast diese Agenda für Nachhaltigkeit, die bestimmt deine Politik bis 2030 und wir als Coworking Space im ländlichen Raum helfen dir, 4 deiner Ziele zu erreichen. Menschen arbeiten in gesünderen Umgebungen. Ja? Ich weiß nicht, ob unsere Stühle wirklich so gesund für den Rücken manchmal sind, aber 90% der Coworker sagen, sie fühlen sich wohler. Es ist ein mental gesünderes Arbeiten. Wir helfen dir, neue Wirtschaft zu fördern. Wir helfen dir, CO2-Emissionen zu sparen. Und, ganz interessantes Narrativ, was auch sehr gut gerade im ländlichen Raum ankommt, da Menschen weniger pendeln, helfen wir dir, wir als Coworking Space, liebe UNO, dein Ziel, die Anzahl der Verkehrstoten bis 2030 weltweit zu halbieren. weil mehr Menschen bei uns arbeiten, sind sie selten auf der Straße, bauen weniger Unfälle und sterben nicht. Fazit, Coworking rettet Leben. Und da berührt man so viele Lebensbereiche. Coworking ist super klein und irrelevant verglichen mit anderen Sachen. Mhm. Aber es kann ein Instrument sein, wie man andere Ziele erreicht, wie man seine eigenen Lebensvorstellungen verwirklicht, von wo möchte ich arbeiten, was möchte ich wirklich tun, bis halt zu, ich schone Infrastruktur, weil weniger Autos fahren, ich rette Leben, weil weniger Verkehrsunfälle entstehen.
Und vielleicht so als letztes Statement, kann das nicht sogar auch etwas sein, was Wertschöpfung hält? Also der Pendler, der nach Berlin reinfährt von außen, der kauft ja wahrscheinlich seine Dinge dann auch in Berlin, wenn er eh schon mal da ist. Also hast du da auch Beobachtungen? Das Café war ja ein Beispiel, da wurde ja Geld generiert, wo vorher die Leute wahrscheinlich einfach nur vorbeigefahren sind. Also ist das auch noch so ein Aspekt, der vielleicht dafür spricht, gerade im ländlichen Raum da auch Wertschöpfung zu binden?
Selbstverständlich, weil das müssen wir uns auch fragen, wenn wir irgendwo Coworking Spaces aufmachen. Das war in Berlin ist das nie ein Problem, da machen wir einen Space auf. Machen wir woanders einen Space auf, im ländlichen Raum, fragen wir uns, ey, wo gehen unsere Mitglieder eigentlich Mittagessen? Wo trinken die ihr Feierabendbier? Ja, und das ist ja für die Standortweise entscheidend. Oder müssen wir vertikale Dienstleistungen mit reinnehmen, um das zu ermöglichen? Statistisch wissen wir, dass Coworkerinnen in Deutschland am Tag 11 Euro im Umfeld des Coworking Spaces ausgeben. Europaweit sogar 13 Euro. Mhm. Das ist gefühlt das Mittagessen und das Feierabendbier, um in verkürzten Metaphern zu sprechen. Und man hält junge Leute vor Ort. Die sind näher am Kindergarten ihrer Kinder, näher bei den Eltern, die sie vielleicht pflegen. Sie zahlen vor Ort ihre Steuern. Das war auch mein erster Punkt, wie ich mit diesem Konzept in Kontakt kam. Ich habe als Freelancer gearbeitet für eine US-amerikanische Blogging-Plattform. Und denen war vollkommen egal, ob ich am Hackischen Markt im Hinterhof sitze oder in Hohenwulsch in der Altmark, wo ich dann meine Steuern bezahlt hätte, wo ich ein finanziell interessant für die Kommune gewesen wäre und wo ich auch ein Teil der Zivilgesellschaft wäre. Weil die ist ja genauso im ländlichen Raum abhanden gekommen.
Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch, weil es genau die Punkte auch berührt hat, die mich da auch gerade umtreiben. Ich hoffe, ja, dass sich das durchsetzen wird, dass wir auch in Deutschland das auch wagen. Weil ich glaube, es ist noch viel ein bisschen der Kontrolletti in uns auch manchmal bei Homeoffice und anderen Dingen parat. Also danke für den Input und noch einen schönen Tag.
Dir auch. Vielen Dank.